Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Herr, nun sprichst du in unser Leben hinein, mitten hinein da, wo dieses Leben geschieht, in unserem Alltag. Und rühre uns da an, wo wir neu von dir lernen müssen, was es heißt, mit dir zu leben. Herr Jesus, sei du mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns, dass wir dein Wort so begreifen und annehmen können, wie du es uns sagst, und dass ich es so weitergeben darf, wie du es mir sagst. Amen. Liebe Gemeinde, wie stelle ich mir die Christen vor? Was ist das für eine doofe Frage? Hier sitzen doch nur Christen. Wie stelle ich mir die Christen vor? So hieß vor einigen Jahren eine Radiosendung. Da kamen Menschen zu Wort, die zwar irgendwie christlich aufgeschlossen waren, aber eigentlich eher zu den kirchendistanzierten Menschen gehörten. Und so hörte man von ihnen auch nur so vage Antworten auf diese Frage, so über das äußere Erscheinungsbild der Christen in ihrer Vorstellung. Zum Beispiel wurde da geantwortet, die Christen treten für den Frieden ein. Die Christen setzen sich ein für die Bewahrung der Schöpfung. Oder auf das Wort der Christen muss man sich verlassen können. Christen müssen Vorbilder im Miteinander sein, im menschlichen Umfeld sein. Nur ein Christentum der Tat ist wirklich ein überzeugendes Christentum. Christen praktizieren zuallererst das Gebot der Nächstenliebe und so weiter und so weiter. Solche Äußerungen sind ja durchaus diskutabel. Sie verdecken aber leider im Grunde das Entscheidende, was man hier antworten müsste auf diese Frage. Christen benennen sich nach dem, der eine Person ist, der am Anfang steht, nämlich nach Jesus Christus. Christen sind Leute, die an Jesus Christus dranhängen, die mit Jesus Christus verbunden sind, die ihr ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus setzen. Das sind Christen. Okay, klar. Mancher mag aber jetzt auch abwinken und erwidern, das ist aber doch etwas zu simpel. Was besagt das schon, zu Jesus Christus gehören? Wie sieht's denn da im Alltag aus? Wie fülle ich das denn in meinem Leben? Freilich müssen wir der Sache auf den Grund gehen und fragen, Glauben, an Christus glauben, wie macht man das? Wie lebt man das? Was bedeutet das konkret für mich? Der evangelisch reformierte Heidelberger Katechismus stellt übrigens diese Frage auch unter der Nummer 21. Was ist wahrer Glaube, heißt es da? Darauf antwortet der Katechismus, Glaube ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort hat geoffenbart, also einfach für wahr halte, was da in der Bibel steht, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Jesu Christi willen. In unserem heutigen Predigtext wird uns am Beispiel des Lebens von Abraham gezeigt, was Glauben bedeutet und wie sich Glauben im persönlichen Leben eines Menschen auswirkt. Wir hören zunächst diesen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das Thema, das ich über diese Predigt gesetzt habe, wir haben es eben schon gehört, lautet, was heißt eigentlich Leben im Glauben? Und das möchte ich in drei Abschnitten kurz erklären. Erstens, Leben im Glauben heißt Gehorsam zum Aufbruch. Zweitens, Leben im Glauben heißt Vertrauen auf dem Weg. Und drittens heißt Leben im Glauben Warten auf das Ziel. Im ganzen 11. Kapitel des Hebräerbriefs wird ja an verschiedenen Personen veranschaulicht, wie sich Glaube in der Lebenshaltung und im Handeln von Menschen niederschlägt. Da tauchen einige interessante Namen auf, unter anderem zum Beispiel auch die Hure Rahab, eine Hure, als Beispiel des Glaubens. Diese Leute sind Modelle für uns, Vorbilder, an denen wir erkennen können, was Glauben heißt. Merkwürdige Vorbilder. Modellhaft ist an diesen Personen also nicht zuerst, was diese Menschen gedacht haben und getan haben. Nicht, was sie gedacht haben und was sie getan haben. Darin war ihr Leben nämlich genauso rechtschaffen oder auch sündig und verfehlt wie unser Leben. Vorbildlich ist an diesen Menschen allein, wie sie Gott in ihr Leben einbezogen haben und ihren Lebensweg durch die feste Bindung des Glaubens an Gott bestimmen ließen. So ist hier in unserem Predigtext auch nur von dieser entscheidenden Lebensausrichtung Abrahams die Rede, die durch ein anhaltendes Vertrauen auf Gottes Zusagen, auch da, wo noch nichts zu sehen war, von denen, was später werden soll, bestimmt wird. Bei Abraham dürfen wir erkennen, Glauben heißt erstens Gehorsam zum Aufbruch. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Es gibt ja heute viele Menschen, die aufbrechen, um in ein anderes Land zu ziehen. Vor allem viele jüngere Menschen, sei es aus beruflichen Gründen, weil die Firma sie dort braucht für einige Zeit, sei es aus einem gewissen Erlebnisdrang, um mit anderen Sprachen und Kulturen vertraut zu werden, weil man sich dadurch vielleicht auch noch in seiner beruflichen Laufbahn später bessere Chancen verspricht, sei es aus reiner Abenteuerlust oder Aussteigermentalität oder auch aus finanziellen Gründen, Lebenshaltung, Steuern. Ich habe mir jetzt neulich mal sagen lassen, es gibt eine ganze Reihe Rentner, die ins Ausland gehen, weil man dort billiger leben kann als in Deutschland. Oder manchmal auch nur, weil einem alles zu Hause stinkt, weil man raus will, weil man auf und davon will. Es gibt eine Sendung irgendwo in einem Privatsender, Auf und Davon oder so ähnlich heißt die. Und da werden Leute vorgestellt, die das Land verlassen, die auswandern in irgendein anderes Land, in irgendeinen anderen Erdteil, weil sie einfach hier weg wollen. Weil man sich selbst verwirklichen will oder irgendwie zu sich selbst finden will. Ist das alles aber noch irgendwie vergleichbar mit dem, was Abraham damals getan hat? Oder hat er nicht doch ganz andere Motive gehabt zum Aufbrechen? Das wird ja schon deutlich im allerersten Abschnitt des ersten Verses. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen. Bei Abraham steht also am Anfang der Ruf Gottes zum Aufbruch. Nichts anderes. Der hat sich keine Prospekte angeschaut über Israel. Der hat sich nicht Gedanken gemacht, Mensch, das wäre doch toll, in Israel zu leben. Der hat sich keine Gedanken gemacht, Mensch, es wäre doch toll, mal die alteingefahrenen Wege, die er immer gegangen ist, zu verlassen und mal was ganz Neues zu erleben. Nichts dergleichen. Auf den Ruf Gottes zum Aufbruch hin ist er aufgebrochen. Nicht das Aufbrechen ist also das Spannende im Leben Abrahams. Man kann natürlich sagen, toll, dieser Mann mit 76 oder 75 Jahren bricht da noch auf, ja, in ein fremdes Land. Das Spannende in seinem Leben ist der Beweggrund zum Aufbruch. Abraham wollte allein Gott und seinem Ruf gehorsam sein. Die Bestätigung dafür, dass Abrahams Glaube echt war, zeigte sich dadurch, dass er zum Gehorsam bereit war. Dass er gesagt hat, Herr, was auch immer du vorhast mit mir, wo du auch immer mich haben willst, ich gehe mit, ich gehe dahin. Und was hat er alles aufgeben müssen damals? In Haran? Wahrscheinlich ein festes Steinhaus. Abraham war reich. Er war einer der reichsten seines Landes. Ein Leben in einer Großstadt. Eine gesicherte Existenz mit einer Großfamilienanbindung, die er in der Antike die Altersversorgung regelte. Eine vertraute Umgebung. Sein Freundeskreis, der gewiss ein großer Freundeskreis war. Ein fruchtbares, üppiges Land, in dem kein Mensch und kein Tier Mangel leiden musste. Und Abraham hatte viele Tiere. Dagegen tauschte er einen beschwerlichen Fußmarsch durch die Wüste ins Ungewisse, in Feindesland, von dem er nicht wusste, wie die Leute reagieren würden, wenn er da auf einmal ankäme. Ohne feste Bleibe. Es gab keine Polizei, keine Kontrolle, nichts. Man kam in ein Land und sah sich konfrontiert von Gegnern zunächst einmal. Ein Leben auf Nomadenart in Zelten, das tauschte er ein. Im Alter von 75 Jahren, wie gesagt, wo unser eins schon 10 Jahre im Ruhestand ist. Aber all das im Vertrauen auf Gottes Verheißung, auf sein Wort hin. Gott, weil du mich da haben willst, darum ziehe ich dahin. Egal, was mir da passiert auf dem Weg. Egal, was für Schwierigkeiten und Mühsal das bringt. Ich weiß ja gar nicht, wie dieser Weg aussieht. Ob da Sandwüste ist oder Steinwüste, ob da Wasserquellen sind oder irgendwas. Ich ziehe los auf dein Wort hin. Beim Glauben ist nicht das, was der Mensch bereit ist, über Gott zu sagen oder was andere über Gott sagen, das Entscheidende, sondern ob er bereit ist, zu tun, was Gott will. Ob er gehorsam sein will, wenn Gottes Ruf ihn trifft, wenn Gott sein Leben beschlagnahmt und ihn durch sein Wort und durch seine Boten auffordert, sich auf den Weg des Glaubens ganz unter seine Herrschaft zu stellen. Daran allein entscheidet sich letztlich, ob der Glaube echt ist oder nur eine übernommene Lebensform. Wir sind halt alle irgendwie christlich. Ich bin ja auch evangelisch. Wie es dem Abraham ging, so erging es allen Jüngern, die Jesus in seine Nachfolge rief. Jesus meldet seinen Totalanspruch auf das Leben der Menschen an. Seinen Totalanspruch. Jesus sagt nicht, ich brauche so ein bisschen von dir. Sonntags morgens mal, komm, steh mal auf und geh mal in den Gottesdienst und dann, bete einmal am Tag oder vielleicht noch vorm Essen. Sondern Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du mal hier und dort mich anrufst und Gottesdienst feierst. Ich möchte dich, dein Herz, dein Leben, all das soll dir gehören, soll mir gehören, was dir gehört. Sein Wort soll obersten Rang im Leben jedes Christen haben. Christsein beginnt also damit, in einem bewussten Schritt dem Herrn Jesus Christus mein Leben in die Hand zu geben. Und das bedeutet dann auch unter Umständen, alle bisherigen Verwurzelungen aufzugeben, unter Umständen, und sich brutto, also mit allem, was zum Leben gehört, der Herrschaft Jesu zu unterstellen. Brutto. Ist das wirklich die Grundausrichtung deines Lebens? Du sagst, du bist Christ. Ist das die Grundausrichtung deines Lebens, dass du sagst, Herr Jesus, meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein Mann, meine Eltern, alles, was ich habe, mein Haus, meine Aktien, mein Segelboot, was weiß ich, was ich sonst noch besitze, gehört dir, Herr Jesus. Das gehört alles dir und du wirst jetzt das daraus machen, was du willst, was dir vorschwebt, was du vor Augen hast für mein Leben. Ist das wirklich die Grundausrichtung deines Lebens? Jesus setzt sich nicht mit uns an einen Tisch und sagt, ach komm, lass uns mal zusammensitzen und mal über deine Zukunft beraten. Lass uns dein Leben mal ausbreiten und mal gucken, was draus werden kann. Und dann diskutieren wir drüber. Ich erzähl dir, was ich vorhab, und dann erzählst du mir, was du vorhast, und dann treffen wir uns irgendwo auf der Mitte. Das macht Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, ich zwinge dich nicht, mein Leben zu leben, das ich für dich vorgesehen habe, aber ich lade dich ein dazu. Und du wirst Leben haben, wenn du das Leben lebst, was ich dir zeigen will. Auch wenn du nicht siehst, wie es weitergeht. Auch wenn du nicht weißt, was morgen und übermorgen sein wird. Auch wenn du nicht weißt, was nächstes und übernächstes Jahr sein wird. Auch wenn alles im Ungewissen sein wird, was vor dir liegt. Aber du wirst am Ziel ankommen, das verspreche ich dir. Die einzige Bedingung ist, dass du alles in meine Hände legst. Deine ganzen Wege, alles, was du hast und was du bist, mir schenkst. Gehorchen, ohne zu wissen, was aus dem Leben wird, das ist Leben im Glauben. Und das fällt uns unendlich schwer. Wir sind doch die Macher. Wir sind doch diejenigen, die wissen, was gut für uns ist. Die doch Schritte gegangen sind im Leben, die Entscheidungen getroffen haben für unser Leben. Die sich abgesichert haben, die wirklich an alles gedacht haben. Und wir haben unser Leben doch im Griff, liebe Zeit. Was sollen wir denn da loslassen? Das ist doch gut, es läuft doch gut. Was soll denn Gott dagegen haben? Es fällt uns unendlich schwer zu sagen, all das, was ich getan habe, was ich für mein Leben getan habe, soll dir gehören. Und du sollst nochmal ganz neu entscheiden dürfen, ob das alles auch dein Wille ist. Denn auch daran lässt Jesus keinen Zweifel, dass er nicht nur Sonnenschein, sondern zuweilen auch Schweiß und Tränen bietet. Es ist nicht Happy Hour, mit Jesus zu leben. Nicht immer jedenfalls, manchmal. Es ist manchmal wunderschön. Und es kann manchmal ganz, ganz schwer sein und es ganz, ganz lange Durststrecken geben in diesem Glauben. Und auch Abraham hat die endliche Erfüllung der Verheißungen Gottes von Landbesitz und großem Volk. Gott hatte ihm verheißen, du wirst dein Volk haben, so weit wie das Himmelszelt, so viel wie die Sterne am Himmel sind und wie der Sand am Meer ist. Und du wirst Nachkommen haben, die so zahlreich sind. Von dem allen hat er nichts gesehen, gar nichts gesehen. Die Erfüllung dieser Verheißung ging an seinem irdischen, leiblichen Leben vorüber. Er starb als Nomade auf den kargen Bergen Judas, ohne diese Stadt gesehen zu haben, die einen festen Grund hat, wie es hier in dem letzten Vers heißt, in Vers 10. Aber Menschen, die nicht bereit sind, ihr Leben ganz einzubringen, wie Abraham und später die Jünger Jesu, die zum großen Teil am Ende im Martyrium umgekommen sind, die dazu bereit waren zu sterben für die Sache Jesu. Die mögen vielleicht einen christlichen Anstrich haben und sagen, naja, ich bin halt evangelisch, geh in die Kesch. Möglicherweise sogar etwas Nächstenliebe durchscheinen lassen, vielleicht auch viel Nächstenliebe durchscheinen lassen und wirkliche Gutmenschen zu sein. Aber das Leben selbst werden sie nie finden. Sie werden nie am Ziel ankommen. Aktionismus führt nicht zum Ziel. Jesus führt zum Ziel. Und der Gehorsam, Jesus nachzufolgen, führt zum Ziel. An Jesus zu glauben, ist nicht eine Ansichtssache, wie manche meinen. Ich bin halt der Ansicht, dass man Jesus nachfolgen soll. An Jesus zu glauben, ist nicht eine Ansichtssache, sondern es ist eine Lebensform, eine Grundausrichtung, eine Grundeinstellung für Menschen, die bereit sind, auch gegen den Strom des Zeitgeistes und egoistischer Selbstverwirklichung zu schwimmen. Eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben in den Medien in den letzten Wochen. Ging es darum, dass das Christibeljahr im Mai stattfinden soll in Bremen und dass dazu groß eingeladen wurde. Es gibt viele Seminare für junge Leute, die zum Glauben eingeladen werden an Jesus Christus. Unter anderem wurde ein Seminar angeboten für homosexuell empfindende junge Menschen, denen dort angeboten wurde, wir wollen dir einen Weg zeigen, wie du geheilt werden kannst, wie du frei werden kannst. Und daraufhin hat ein Grünen-Abgeordneter eine Anfrage sozusagen an den Bundestag gemacht und hat das so dargestellt, dass er gesagt hat, wer ein solches Seminar anbietet, der diskriminiert homosexuell empfindende Menschen. Und deswegen hat er gesagt, Frau Ursula von der Leyen, die sich ja als die Schirmherrschaft für das Christibel übernommen hat, möge sich offen in der Öffentlichkeit distanzieren von diesem Seminar und möge sich dagegen stellen. Ursula von der Leyen hat überhaupt nicht reagiert. Stattdessen hat die Leitung des Christibels beschlossen, dieses Seminar abzusetzen, um sozusagen den Druck aus der Situation zu nehmen, damit nicht hinterher alles darüber zerbricht, dass diese Auseinandersetzung im Raum steht. Aber nicht wissend oder nicht ahnend, dass dieser Angriff von Seiten dieser Bundestagsabgeordneten im Grunde viel tiefer ging, viel weiter ging. Dass man nämlich im Grunde gezielt hat auf die Leitung des Christivils. Der Leiter Roland Werner war selber früher homosexuell. Und hat sich später bekehrt, ist Christ geworden und hat sich von Gott heilen lassen. Er hat eine Frau geheiratet und ist heute heterosexuell. Und jetzt geht dieser Angriff dahin, dass diese Grünen-Fraktion mehr oder weniger herausstellen will, Christen sind intolerant. Christen haben was gegen Homosexuelle. Christen mögen Homosexuelle nicht. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Aber jetzt Farbe zu bekennen, jetzt zu sagen, du, Jesus möchte, dass du ein Leben in Reinheit führst, ein Leben so, wie es Gott sich vorgestellt hat. Ein Mann mit einer Frau, eine Frau mit einem Mann zusammen. Oder auch allein leben. Aber eine homosexuelle Lebensgemeinschaft steht nicht im Blick bei Gott. Und du darfst frei werden, du darfst geheilt werden davon. Und dafür auch eventuell Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Eventuell zurücktreten müssen von dem Amt als Familienministerin. Es gibt wohl viele unter uns, die durchaus überzeugt sind, dass sich das Leben mit Jesus lohnt. Aber oft fehlt ihnen der Mut und die Entschlossenheit, dann auch zu tun, was Jesus ihnen aufträgt. Und das auch in der Öffentlichkeit zu bekennen. Etwa eine Aufgabe übernehmen. Eine Aufgabe, die mir vielleicht unangenehm ist, aber für die mir Gott Gaben gegeben hat und für die mich Gott vorgesehen hat. Oder bestimmte Verhaltensweisen im Leben unterlassen, die Gott nicht gefallen, von denen ich weiß, dass Gottes Wort dagegen steht. Die die Beziehung zu Jesus bzw. zum Bruder und zur Schwester stören oder sogar zerstören können. Es fehlt manchmal einfach die Entschlossenheit, zu Jesu Ruf konsequent Ja zu sagen und sich seinem Lebensprogramm völlig anzuvertrauen, ohne jetzt schon sehen zu können, wo sein Weg hinführt, eventuell Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, ohne zu sehen, was es mir bringt in diesem Augenblick. Am Beispiel Abrahams ruft uns unser Predigttext auf, eine klare Glaubensentscheidung für Jesus mit allen Konsequenzen zu treffen, auch wenn sie persönliche Nachteile für mich bedeuten werden. Glauben heißt zweitens Vertrauen auf dem Weg. Vertrauen auf dem Weg, wie uns von Abraham in Vers 9 unseres Predigttextes gesagt wird. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wer im Glauben mit Jesus aufbricht, ist durch diese Lebensverbindung mit ihm unter Umständen auch in solchen vertrauten Verwurzelungen in Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freundeskreis, Verein, Nachbarschaft. Und jetzt sage ich was ganz Hartes, ein Fremder. Einer, der zu Hause in seinem engsten Familienkreis möglicherweise ein Fremder ist. Dieser Sachverhalt ist leider auch für viele Christen nicht unbedingt nachvollziehbar und erstrebenswert. Wer möchte schon da, wo er gerne ist, wo er sich wohlfühlt, ein Fremder sein? Aber manchmal bedeutet das, sich zu Jesus zu stellen, ganz auf die Seite Jesu zu stellen, mit den anderen fremd zu sein, die das nicht verstehen, die das nicht nachvollziehen können, wie man so eine klare Entscheidung für den Willen Jesu trifft, der sich dann auch gegen andere Entscheidungen stellt, der andere Entscheidungen nicht gelten lassen kann. Es gibt leider so viele akklimatisierte Christen. Das zeigt sich oft auch an ihrem Verhältnis zu Dingen, die Gott ihnen als Besitz anvertraut hat. Da werden sie manchmal seltsam aufgeregt und aggressiv. Sein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, heißt auch, das, was ich habe, Jesus zur Verfügung zu stellen. Aber manche Christen denken, ein Stück ihres Lebens würde in Frage gestellt, wenn sie auch diese Dinge, Haus, Geld, Besitz, zur Disposition stellen, nämlich für Jesus zur Disposition stellen. Dabei geht es gar nicht darum, allen irdischen Besitz einfach wegzugeben und wie ein Mönch zu leben, sondern schlicht und einfach darum, ihn ganz unter die Herrschaft Jesu zu stellen, wie alles andere in meinem Leben auch, aber mit der Promisse, es kann sein, dass Jesus sagt, gib das weg, schenk das weg, was du da hast. Du brauchst es nicht. Ich habe was anderes mit dir vor. Mit der Prämisse, das offen zu lassen. Jesus missgönnt uns ja nicht, was wir haben. Aber Jesus möchte es, dass wir so damit leben, dass es in seinem Sinne ist. So damit leben, dass wir zum Ziel kommen, dass wir zum Ziel finden. Abraham lebte in Zelten, das heißt, ohne sich in dieser Welt festzusetzen, ohne sich in irdischen Dingen fangen zu lassen. Er war wohl auch materiell sehr reich, er hatte viele Tiere, aber er war immer frei, die Zeltpflöcke wieder herauszureißen und weiterzuziehen, auch wenn damit materieller Verlust verbunden war. Etwa als sich sein Neffe Lot von ihm trennte und er ihm das fruchtbare Land in der Jordanebene einfach überließ und selber die kargen Berge Judas übernahm. Lebst du als Christ in deinen persönlichen Verhältnissen, zum Beispiel im Verhältnis zum Besitz, zu deinen Lebensbedingungen und Zielen, auch innerhalb der Gesellschaft, bewusst als Mensch, der zeigt, dass er unterwegs ist, dass er im Aufbruch ist, dass die Dinge, die du besitzt und die Verhältnisse, in denen du lebst, vorübergehend, vergänglich und nur höchstens das Zweitwichtigste im Leben sind? Im Glauben leben bedeutet als einzige wirkliche Sicherheit das Wort Gottes, als Fundament des Lebens haben. Allein das Wort Jesu, auf das Wort Jesu voll Vertrauen, in allem drunter und drüber unserer Wege und Lebensführungen, auch in den Krisen des Lebens, seinem Wort allein zu trauen. Immer wieder sind Christen von diesem Weg des Glaubens auch wieder weggegangen. Etwa, weil sie den Strömungen des Zeitgeistes immer mehr Raum gegeben haben und ihren Besitz, ihrer Ehre, ihrem Ansehen mehr verbunden waren als dem Weg, den Jesus ihnen zeigen wollte. Wer das Risiko scheut, sich nur auf das Wort Gottes und auf seine Führungen zu verlassen, muss in seinem alten, christlich gefärbten, aber dennoch kleinkarierten und verlorenen Leben bleiben. Und schließlich heißt Glauben drittens, warten auf das Ziel. Warten auf das Ziel. Was hier auch von Abraham folgendermaßen bezeugt wird. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ich war vor kurzem in Israel und habe die Beduinen gesehen, wie sie da an den Seitenstraßen oder in den Seitentälern in den Bergen Judas ihre Zelte aufgeschlagen hatten und ihre Tiere da herumliefen und Nahrung suchten, bis sie dann alles abgefressen hatten und dann brachen diese Beduinen von dort wieder auf und zogen ein Stück weiter, um ihren Tieren Nahrung zu geben. Zelte haben keine festen Fundamente. Sie sind einfach nur so fest eingeflockt, dass sie auch im Regen, im Sturm und im Unwetter festen Stand haben. Als wir da durchfuhren, hat es interessanterweise gerade fast geschneit. Es war kurz davor zu schneien. Also diese Zelte halten das aus, aber sie sind gleichzeitig so lose eingeflockt, dass sie jederzeit mit einer gewissen Anstrengung wieder herausgerissen und weitertransportiert werden können. Unterwegs sein ist natürlich nicht Gottes Ziel mit Abraham und auch nicht mit der Gemeinde Jesu. Wir leben nicht nach dem Motto des Buddha, der Weg ist das Ziel. Das Leben und Wirken der Jünger Jesu in der Welt während der Zeit des Unterwegsseins ist wohl wichtig, aber es ist nicht die Zielvorstellung Gottes mit seinen Leuten. Jünger Jesu, Leute der Gemeinde Jesu gehen der neuen Welt Gottes entgegen. Das ist unser Ziel. Eine Welt, die bei Gott bereits fertig und vollendet ist, die wir noch nicht sehen können, die aber da ist, die vorhanden ist, die real ist. Das ist unser Ziel. Darüber freuen wir uns, dass wir diese Stadt sehen werden. In der Offenbarung Kapitel 21 wird sie uns geschildert als das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt wie eine Braut. Eine Stadt, in der wir leben können, wirklich leben können im Vollsinn. Diese ewige Welt hat ein so festes Fundament, dass es niemals zerbrechen wird. Kein Fundament dieser Welt ist so fest, keine feste Masse, die wir uns vorstellen können, ist so fest, dass sie in irgendeiner Weise daran kommt. Keine Macht der Welt ist in der Lage, diese Welt Gottes anzugreifen oder gar zunichte zu machen. Wenn Gottes neue Welt angebrochen sein wird, dann ist das Unterwegssein mit all den Problemen, Beschwernissen, Ärgernissen, Krisen, Sünde, Krankheiten und Tod zu Ende. Der, der uns in seine konsequente Nachfolge gerufen hat, der uns das Unterwegssein ohne äußere Sicherungen allein gebunden an sein Wort zugemutet hat, er ist derselbe, der seine Leute auch aus den Zelten herausholen und sie als Bürger seiner neuen Welt in diese absolut sichere Stadt führen wird. Bei ihm dürfen wir dann für immer leben. Das ist die Freude, die wir haben. Da bedarf es keiner Träumereien oder Visionen von einer besseren Zukunft in dieser Welt. Wir leben ja immer so, als würden wir meinen, in dieser Welt wäre alles schon erledigt. In dieser Welt würden wir uns das Glück sozusagen auf Erden schaffen. Nein, unser Glück liegt in der neuen Welt, der uns Gott entgegenführt. Da ist Gottes Zukunft für uns verwirklicht. Willst du das von ihm annehmen, ohne Wenn und Aber? Willst du auch gegen den momentanen Augenschein auf seinen Rat und auf seinen Ruf vertrauen? Willst du dich von ihm in seine Arme schließen und von ihm zum Ziel führen lassen? Das jedenfalls, das heißt Glauben und nichts anderes als das, mit Jesus auf das Ziel zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.